Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchrister und wir wollen euch heute wieder mitnehmen, Alltagsphänomene durch die psychologische Brille zu betrachten. Und wir haben ja noch ein paar Fragen offen aus unserer 100. Folge. Und eine der Fragen war, wozu brauchen wir eigentlich Noten? Und ja, Konstantin, hast du denn mal das Erleben gehabt, dass du zu Unrecht oder eine unfaire Note bekommen hast?
Ich werde den Namen der Person nicht nennen, aber es war in der 8. Klasse, meine Russischlehrerin. Nein, meine Russischlehrerin, die hat mir in einer Woche 3 Fünfen verpasst.
In einer Woche 3 Fünfen?
Ja, ich hatte eine Hausaufgabe nicht gemacht. Mhm. Und hat sie gesagt, naja, sie benotet ja jetzt. Mhm. Und weil ich aber wenigstens noch auf Russisch sagen konnte, dass ich die Hausaufgaben nicht geschafft habe, habe ich eine 5 bekommen.
Wieso, was hätte es sonst gegeben?
Eine 6.
Eine 6, stimmt, das waren ja schon 6er.
Mhm. Und
ich vergesse immer, dass du jünger bist.
Dann hatten wir am nächsten Tag wieder Russisch.
Ja.
Da hat sie mich dann an die Tafel geholt und Vokabeltests gemacht, aber auch, ich sag mal, mit in meiner Wahrnehmung dem Ziel, mir eine reinzudrücken.
Ja.
Das gab die nächste. Und dann 2 Tage später, also am Freitag, durfte ich wieder vor. Vokabeltest.
Ja.
Wurde nicht besser.
Mhm.
Genau, da hatte ich 3 Fünfe in einer Woche.
Und gut gefühlt?
Da nicht, aber ich war ja noch klein und hilflos.
Ja.
Und das habe ich meiner Mama erzählt.
Okay.
Und meine Mama hat die rund geputzt wie eine Bowlingkugel. Also Elterngespräch, meine Mutter hat immer gesagt, pass auf, wenn die spindeln sollte, leg einfach unterm Tisch deine Hand auf meine Oberschenkel.
Ah.
Ich hatte die ziemlich oft unterm Tisch.
Ja.
Und meine Mutter hat ja, also wie gesagt, die 3 Fünfen waren gestrichen danach, nach dem Gespräch.
Ja,
ich weiß nicht mehr genau, was sie gemacht hat, aber der hat die komplett aufgegessen.
Und sag mal, jetzt kriegen deine Kinder ja auch Noten.
Ja.
Wie ist denn das so für die?
Ja, es ist absoluter Leistungsdruck, weil ich sag mal, da wo wir sind, ist vorne. Und wenn die nicht nur Einsen haben, gibt's nichts zu essen, Peitschenhiebe.
Recht so.
Ich schrei dann auch viel. wie soll das für meine Kinder sein? Bei uns zu Hause gibt es 3 Kategorien für Noten, sozusagen.
Ja. Ja?
1 und 2 ist
dir prächtig. Vorbehalten.
Prächtig. die sind einfach gut im Stoff drin.
Ja.
Ja? Dann gibt es so 3, 4. Okay, du hast irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Sachen nicht gewusst.
Mhm.
Und dann gibt es halt, okay, ich habe mein Bestes getan, aber es hat nicht geklappt. Das ist, gab es schon mal eine 5. Ja? Noten sind für mich aber jetzt nicht wirklich wichtig.
Mhm.
Also, wenn mein Kind nach Hause kommt und hat eben halt vielleicht Pech und hat mal 2 Vieren oder vielleicht sogar mal wie ich, ja, 3 Vieren dann in einer Woche gefangen, dann finde ich das jetzt, ist das kein Grund, Panik zu kriegen, zu schimpfen oder sonst was, weil bei uns der Messstab folgender ist. Hat mein Kind gelernt oder meine Kinder? Also sie haben alles getan, was sie können. Und es hat halt nicht gereicht.
Mhm.
Ja, dann ist das so. Es ist ja ein Zwischenstand.
Mhm.
Das ist ja keine Entscheidung im Sinne von, du bist dumm.
Mhm.
Ja. Dann ist das überhaupt nicht schlimm. Hat mein Kind eine 2 und hat gar nicht gelernt, finde ich das nicht so toll.
Mhm.
Ich sage, weißt du, mal ein bisschen Mühe geben wäre einfach nett.
Mhm.
So. Ja. Aber ansonsten hat das bei uns keine Relevanz.
Mhm. Also Noten ist einfach ein unglaublich überholtes Konzept.
Mhm.
Und trotzdem ist immer so die Frage, warum machen wir das? Warum tendieren wir noch dazu? Und verfolge ja selber so diesen Leitspruch, alles ist messbar. Und heißt aber nicht, dass alles benotbar sein muss. Aber Messbarkeit, also auch die Vergleichbarkeit, ich würde gerne mal auf so 3 unterschiedliche Themenbereiche da eingehen. Das eine ist, dass unser Gehirn Vergleichbarkeit braucht, um Realität zu erleben. Also das kann man sich ganz einfach vorstellen. Unser Gehirn wächst ja immer damit auf, dass es ganz viele Reize hat und jetzt gleicht es sich immer ab mit den Reaktionen im Umfeld. Also beispielsweise, wir stehen beide draußen auf der Terrasse und plötzlich fällt von oben ein großer Tannenzapfen runter. Dann ist das erstmal komisch, weil wir stehen ja nicht unter einem Baum oder ähnlichem. Und jetzt würdest du mir mich angucken und sagen, hast du das gesehen? Krass. Vielleicht ist ein Vogel vorbeigeflogen, der hatte den im Schnabel, bups, ist er runtergefallen. So, aber wir suchen sozusagen den Vergleich und das braucht unser Gehirn auch, diesen Vergleich, um zwischen meinem Erleben oder zwischen dem Leben des Gehirns und dem Erleben der Umwelt einen Abgleich zu machen, um zu gucken, was ist real, was ist nicht real. Also Vergleiche brauchen wir, Vergleiche sind existenziell notwendig. Das Zweite ist, dass natürlich Benotende oder Menschen, die Rückmeldungen geben, am allerliebsten eine Zahl rückmelden, weil sie glauben, dass das eindeutiger ist, dass das klarer ist. Ja, also wir haben immer so diesen Bedarf, und ich hatte das so bei Umfragen oder auch so bei Bewertungsbögen, da schreiben die Leute immer ganz viel Text, weil sie glauben, sie drücken das damit gut aus. Wird das nicht hochgradig interpretierbar? Also hat sich eingebürgert, wir geben eine Zahl dafür raus. Na, kann man besser vergleichen. Du hast eine 3, ich habe eine 2, bupp, fertig. Das ist aber schwierig. Das ist deshalb schwierig, weil wenn man jetzt wirklich mal sagt, wir wollen das gerne mit Zahlen machen, unabhängig vom Konzept, dann muss man das ja auch mal auf die physikalische Welt oder auf die Welt der Zahlen runterbrechen. Was ist denn Leistung? Leistung ist quasi Arbeit pro Zeiteinheit. So, Bums. Das kann Wärmearbeit sein und so weiter. Wenn man sich das anguckt, was ist Arbeit? Arbeit ist sozusagen die Energie, die verbraucht wird, um einen Körper eine gewisse Strecke in Bewegung zu versetzen. So, und dann kommt noch quasi der Vektor, also von der Kraftrichtung und der Bewegungsrichtung dazu. Kennen wir alle, ne? Wenn wir einen Berg mit dem Fahrrad hochfahren, quasi ist das ein bisschen leichter. Wenn ich die Strecke größer mache und so Schlingelkurven hochfahre, sozusagen ist der Anteil der Arbeit ein bisschen geringer. A, weil die Strecke länger wird, und B, weil ich ständig den Winkel zwischen der Bergspitze und mich als Fahrradfahrer ja immer zu verändere. So, das bedeutet also, wenn man das mal ganz stark reduzieren würde, dann würde man sagen, nehmen wir mal so einen 3000-Meter-Lauf, jetzt hast du ja nicht die klassische Läuferfigur, also du bist einfach zu groß.
So. Ich bin eher für kurze, schnelle Sprints.
Ja. Genau. Also, jetzt nehmen wir mal jemanden, der ein bisschen untergroß ist für sein Gewicht. Ne? Da würde man ja sagen, okay, der leistet eigentlich viel mehr Arbeit, ne? Weil er sozusagen viel mehr Masse über diese Strecke bewegt. Ne? Oder weil der sozusagen ja, der leistet viel mehr, weil die Wärmeentwicklung pro Zeiteinheit auch deutlich größer ist. Mhm. So. Und was es jetzt bräuchte, wäre eigentlich eine subjektive Leistungsrückmeldung. Also sozusagen, pass auf, wir haben hier eine Grenze. Die Grenze heißt, du musst, keine Ahnung, sagen wir mal, 3000 Meter, 12 Minuten irgendwas laufen. Ne? So, 3000 Meter, 12 Minuten, Punkt. So. Und jetzt müsste man ja eigentlich sagen, pass auf, dafür ist die Note 1 festgelegt. Aber wenn ich wirklich mir deine Leistung angucke, dann ist ja Leistung, gesagt, ne, Arbeit pro Zeiteinheit, hast du quasi mehr Zeit gebraucht, aber du hast natürlich auch viel mehr geleistet. Ne, du hast viel mehr Arbeit verrichtet. So, das bedeutet, ich müsste quasi einen individuellen Index daraus abbilden. Das wäre eine Benotung. So, da man natürlich nicht von jedem verlangen kann, dass er sozusagen so eine physikalische Auflistung von Leistung macht, manchmal ist das eben auch schwer, diese Komponenten zusammenzutragen, haben sich Zahlen eingebürgert. Was aber tatsächlich, und wir haben ja schon mal eine Folge zum Thema soziale Etikettierung gemacht, was einfach ein Etikett geklebt wird. Warum? Wenn du jetzt bei den 3000 Metern eine 4 bekommst, oder eine 5, dann bist du der Loser. Mhm. So, dann gehst du in den Geografieunterricht oder in irgendeinen anderen Unterricht, dann sagen die ja nicht, okay, das ist der, der beim Laufen möglicherweise nicht die Norm schafft, sondern hast das Etikett, du bist der Fünferkandidat. Ja? Du bist der Loser dort. Das ist das eine Problem, was wir haben. Das zweite Problem, dass das die Kinder ja nicht weiterbringt. Also eine Zahl bringt die nicht weiter. Viel besser wäre ja zu sagen, was fand ich denn richtig cool? Ich fand cool, dass du richtig gekämpft hast. Oder ich fand cool, dass du angetreten bist. Oder ich fand cool, dass du durchgehalten hast. Oder zu sagen, weißt du was, ich finde es total cool, dass du danach dazu mir gekommen bist und gesagt hast, diesmal waren die anderen alle schneller. Also der Vergleich ist völlig in Ordnung. Diesmal waren alle anderen schneller. was könnte ich mit meinen Mitteln und Möglichkeiten denn tun, um daran zu arbeiten? Also die Menschen in die Kompetenz bringen, in die Selbsterleben bringen, dass man sagt, pass auf, es ist nicht nur eine Ist-Stand-Feststellung, sondern Leistung bemisst sich eben auch daran, wie ich reflektiv damit umgehe. Und die dritte Komponente ist die Frage, und das hat sehr, sehr viel mit unserer Kultur zu tun. Wir sind ja in unserer abendländischen Kultur aufgewachsen und einige kennen das vielleicht, nicht gescholten ist gelobt. Ne? Also solche Konzepte. Und wir leben also nicht in einer Lobkultur. Wir leben also nicht in einer Kultur, wo es total üblich ist zu sagen, was kannst du denn gut? Was sind denn deine Stärken? Ne? Jetzt muss man sich das mal folgendermaßen vorstellen. Was kannst du denn richtig gut? Mit Computern Sachen machen. Was ist die einzige Sache, die du nicht so gut kannst wie mit Computern Sachen machen?
Die einzige Sache.
Es gibt nur, kann ich mir bei dir nur eine Sache vorstellen, die du nicht so gut machst wie die Sachen mit dem Computer.
Buchhaltung.
Weil dir die Arme schwer werden?
Nee, also Steuer,
ach so.
Buchhaltung, ich habe ja auch eine Firma.
Ja, okay, ja, Buchhaltung, gut.
Steuerrecht, also alles was, also ich kann Geld einnehmen, ich kann Geld ausgeben, ich kann das auch immer so schaffen, dass ich nicht mehr ausgebe, als ich habe.
Ja.
Aber das sozusagen, das ganze Steuerthema ist mein Endgegner, ich verstehe es einfach nicht.
Okay, gut. So, wenn man dir jetzt die Frage stellen würde, pass auf, da steht ein PC, der möglicherweise ein Release braucht oder wo du sagst, du musst irgendwie KIs miteinander verknüpfen und so weiter, einen Workflow bauen versus du sollst dich durchs VISO-Steuerprogramm durchklicken. Und du hast die Wahlfreiheit. Was würdest du tun? Was würdest du wählen?
Den PC.
Den PC, genau. Das bedeutet, was wir ja wollen, ist, dass wir Menschen dazu bringen, dass sie für sich identifizieren, wo sind sie gut und sich bewusst genau diese Spielfelder suchen im Leben. So, was aber passiert ist, dass wir den Leuten ständig oder die Kinder in der Schule ständig auch mit den Dingen malträtieren, die sie nicht gut können. Das heißt, du kannst gar nicht gut Mathe, ja, wo kriegst du Mathe-Nachhilfe? Da wird nicht gesagt, du pass auf, was du wahnsinnig gut kannst, ist Deutsch. Wir überlegen jetzt mal, wie vielleicht Textaufgaben in Deutsch aussehen könnten, damit du so ein mathematisches Verständnis bekommst. Weil dann hast du schon das Erfolgserleben, dass du gut lesen kannst. So, warum findet das nicht statt? Weil das natürlich ein enorm hoher Aufwand bedeutet, das wiederum würde dazu führen, dass wir Klassengrößen reduzieren müssen und so weiter und so fort. Und das Spannende und das Wichtige daran ist jetzt also die Frage zum Beispiel zu stellen, okay, wenn wir doch Menschen haben wollen, die selbstorientiert sich ihre Spielfelder suchen, warum machen wir das in der Jugend kaputt? Also warum stärken wir nicht das, was die können, sondern warum stellen wir in der Kindheit ständig defizitär ab? Und da gab es eine ganz tolle Studie, man hat nämlich jetzt rausbekommen, dass wir Deutschen, wir sind ja ChatGPT, ne? Also wir sind KI. Heißt, wir haben also untersucht, wenn man sich jetzt mal die Antworten von so einer KI anguckt, welches Land ist am dichtesten dran? Und dann können wir mit Fug und Recht und patriotischem Stolz sagen, die Deutschen sind am dichtesten dran.
An was?
An der Antwort, die ChatGPT geben würde.
Also man hat eine Frage gestellt, die hat ChatGPT beantwortet. Ja. Und dann hat man deutsche Bürger gefragt.
Genau.
Die haben eine Antwort gegeben.
Exakt.
Und, ah, okay.
So, das heißt, wir sind KI. Mhm. Und das wurde ziemlich gefeiert, weil es natürlich, wenn man das mal ernsthafterweise anguckt, völliger Blödsinn ist. Mhm. Nicht nur, dass das, also was die auch immer gefragt haben, weiß ich nicht, aber wer ist denn stolz darauf? Ich meine, wir wissen alle, dass die KI mittelwertsorientiert ist. Also sie wählt quasi das, was die höchste Wahrscheinlichkeit als Antwort generiert. Also generative KI. Ne? Das bedeutet, dass wir Mittelmaß sind. Also viel mittelmäßiger als wir kann man gar nicht sein.
Mhm.
So, das heißt, wir sind der Inbegriff von Mittelmäßigkeit, von Mittelwert, von Weißt du, wir haben nicht einen hübschen Ausreißer nach links oder rechts, sondern wir liegen exakt drin. Mhm. Das bedeutet, was wir machen durch dieses Bildungssystem ist, dass wir nicht dafür sorgen, dass Menschen individuelle Stärken haben, die sie ausbauen. Und dass Menschen vielleicht auch Kompensationsstrategien dafür suchen für Dinge, die sie nicht können. Sondern, dass die einfach mittelmäßig werden. Weil wir, ne, weil wir sie demotivieren und weil wir sagen, also mach, pass auf, du kannst das nicht, aber ein bisschen muss ja wohl da sein. Schotz mal ran. Und jetzt musst du Zeit und Ressourcen und Motivation dafür verballern. Ne? Und wenn man sich das psychologisch anguckt, dann ist das insofern ziemlich spannend, weil man sich die Frage stellen muss, was motiviert Menschen dann zukünftig im Leben, sich Spielfelder zu suchen? Und da gibt es so eine große Unterscheidung, ne, dümpelt immer so ein bisschen durch die populärwissenschaftliche Presse. Es gibt intrinsische und extrinsische Motivation. Das ist aber sehr überholt, das Konzept. Also wir haben intrinsisch, dachte man immer, das ist das, was von innen kommt, und extrinsisch ist das, was von außen kommt. Ist ja Quatsch. Entweder ist jemand motiviert, ne, oder es gibt Demotivatoren. Ne, aber Motivation kann nicht von außen reinkommen. Ich kann vorhandene Motivation fördern durch Maßnahmen, aber entweder ist jemand motiviert oder er ist es nicht. Und wir sorgen natürlich dafür, dass die Menschen ihm nicht motiviert sind. Und wenn du jetzt mal ein bisschen in deine Vergangenheit reinguckst, was ist denn aus dir und deiner Leidenschaft für Russisch geworden?
Gar nichts. Also ich kann noch, ich glaube, Teile eines Gedichtes. Ich kann genau die Einstiegsleistung noch. Mein Name ist und ich wohne und das war's. Ich kann, glaube ich, 5 Sätze auf Russisch bei 5 Jahren Unterricht. Ich habe das alles temporär gelernt für einen Test.
Ja.
Ich kann es nicht mal mehr lesen.
Ja.
Genau, also ist halt so.
Genau, so. Und wann hast du das letzte Mal dich entschieden, dass du deine persönliche oder berufliche Zukunft in einem Kontext suchst, wo du Russisch sprichst?
Gar nicht, die Frage stellt sich nicht.
Genau, die Frage stellt sich nicht. Und das ist es, was es so herausfordernd macht, dass wir anfangen müssen, Menschen Leistungsrückmeldungen zu geben, enorm wichtig, Vergleichsmomente aufzeigen, also womit werde ich verglichen? Aber wir müssen halt andere Formen der Rückmeldung finden als eine Zahl. Ja? So, das kann wirklich sein, dass man eine Selbstreflexion macht. Das kann sein, dass man sagt, pass auf, wir gucken mal, was dir leicht gefallen ist. Wir gucken mal, was dir schwer gefallen ist. Oder, und das ist auch etwas, was ganz gut funktioniert. Das hast du selber gerade beschrieben, dass du sagst, die Kinder betreiben einen Aufwand.
Mhm.
Und dann bekommen sie eine Note dafür.
Mhm.
Und jetzt mal zu sagen, pass mal auf, für mich ist nicht die absolute Note wichtig, sondern für mich ist das Verhältnis der Note zum Aufwand. Und was man da sehr schön machen kann, man kann zum Beispiel so Skalen zu Hause malen, einfach auf einen Zettel malen und sagen, pass auf, erster Schritt, du sagst mir mal, wie viel Aufwand hast du betrieben für die Arbeit? Erste Skala. Okay. Ups, ich habe so und so viel Aufwand. Kann man sagen, 10 wäre, ich habe mir total viel Mühe, total Aufwand gemacht. 1 heißt, ich habe mir gar keine. Dann schreiben die Arbeit und dann fragst du, pass auf, was hast du bekommen dafür? So. Und das dritte ist, die dritte Skala, danach dann zu sagen, okay, wie zufrieden bist du mit dem Verhältnis? Ja, also vielleicht ist es ja völlig okay zu sagen, wenn ich wenig Aufwand habe, bin ich aber auch sehr zufrieden mit der 2.
Mhm.
Oder wenn ich viel Aufwand habe und kriege da eine 4, bin ich damit sehr unzufrieden. Und dann zu sagen, pass auf, es geht nicht darum, ob du gut, schlecht, dick, dünn, groß, klein bist, sondern es geht um die Frage, wie zufrieden bist du mit dem Verhältnis, was habe ich dafür getan und was habe ich dafür bekommen. Und das ist halt ein sehr individuelles Verhältnis. Und das kann Schule aber nicht liefern, das können auch Lehrer nicht liefern. Ja? So. Die Frage jetzt ist, wenn du mal einen sehr wohlwollenden Blick, den du ja hast, richtigerweise auf deine Kinder, wie gehen die denn damit um mit Dingen, die ihnen leicht fallen oder schwer fallen?
Die sind ja jetzt ein bisschen auseinander vom Alter. Das heißt, bei der Kleinen ist es natürlich so, wenn ihr was schwer fällt, dann versucht sie erstmal einen Bogen drum zu machen. Ne?
Mhm.
Und wenn sie was gut kann, dann macht sie lieber da mehr.
Mhm.
Also bei uns ist das auch so ein bisschen, unterschiedlich bei den Kindern. Die Große ist, die liest unheimlich viel, unheimlich gut. Also, na, die liest mit ihren 11 Jahren jetzt Bücher, die über 600 Seiten haben. Das liest die aber eben halt in 2 Wochen.
Oh, oh.
Auch jetzt keine, sage ich mal, ganz klassische Kinderlektüre mehr.
Mhm.
Ja, oder um ein Beispiel zu nennen, die hat Harry Potter zum Beispiel gelesen, den ersten Teil. Das dicke Buch gibt ein dünnes. Dann gibt es sozusagen, kommt immer auf die Version an, ein stark bebildertes und eins mit weniger Bildern, was aber auch noch ein bisschen mehr Text hat. Und jetzt sind ja diese ganzen Wörter dort unheimlich schwierig.
Ja, klar.
Ja, von den
Voldemort.
Genau. Und da beißt sie sich durch, das macht die, da freut die sich. Die ist mathematisch nicht ganz so begabt.
Mhm.
Das heißt, für Mathe muss sie viel mehr machen.
Mhm. Ja.
Übt aber auch mehr für Mathe als für Deutsch.
Mhm.
Jetzt hat sie Latein seit diesem Jahr.
Mhm.
Einser Schüler in Latein, weil das wieder was ist, hat mit Sprache zu tun.
Mhm.
Lesen, lernen.
Mhm.
Super. Mathe ist ja nicht lesen und lernen. Mathe ist ja wirklich dann eher dieses Anwenden, Rechnen, ne, gucken.
Ja, ja.
Bei der Kleinen ist es andersrum. Lesen kann die, aber nicht besonders, sage ich mal, motiviert. Also sie betont sehr monoton, sie versucht das Thema hinter sich zu bringen. Aber Mathematik, gar kein Thema.
Okay.
Ja. Also jederzeit, gerne irgendwelche Rechenaufgaben und dementsprechend verhält die sich, die ist ja jetzt nun auch erst in der 2. Klasse natürlich so, dass sie sagt, ach komm, lesen. Ich habe meine 3 Seiten heute gelesen.
Mhm.
Das reicht.
Mhm.
Ja. Aber wir können auch 7 Matheaufgaben machen.
Mhm.
So ist es bei denen.
Genau. Und das ist ja auch genau das, was so schön ist. Ne? Ich meine, die werden sich auch miteinander vergleichen und sagen, ja, was kann meine Schwester, was kann ich und so weiter. Aber eben zu sagen, das ist auch okay, dass ihr unterschiedlich seid.
Ach, definitiv. Also die helfen sich ja gegenseitig. Ne? Bei uns gibt es die Regel, die Großen helfen den Kleinen.
Mhm.
Also wenn mein großes Kind Probleme in Mathe hat, helfe ich der natürlich. Wir üben und machen.
Mhm.
Aber wenn mein kleines Kind Probleme hat, beispielsweise besser zu lesen, dann erwarte ich, dass die Große ihr hilft.
Mhm.
Sag, komm, mach ich.
Mhm.
Und das hat sich bei uns eingebürgert, das funktioniert eben halt sehr gut und da hast du recht. Die haben heute schon verstanden, dass sie erfolgreicher zusammen sind als individuell.
Mhm.
Ja. Und also, ergänzen sich dementsprechend auch ein Stück weit schon.
Und das ist eben auch ein extrem natürliches Prinzip. Also es wird ja ganz oft so von Sozialdarwinismus gesprochen. Boah, der Stärkere, der setzt sich durch und so weiter. Das hat ja Darwin nie gesagt. Also der hat ja nie gesagt, Survival of the best.
Nee, of the fittest.
Of the fittest, genau. Das heißt, der hat gesagt, die Organismen, die in der Lage sind, die besten Synergien einzugehen, die werden sich durchsetzen. Nicht der Stärkere, sondern die, die die besten Synergien eingehen. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, so ganz weit in die Zellgeschichte zurück, beispielsweise bei den tierischen Zellen waren die Mitochondrien, also die Energieträger der Zelle, waren ja früher außerhalb der Zelle. Und das war einfach ziemlich anstrengend für die, weil die haben Energie bereitgestellt und während die Zelle versucht hat, die Energie aufzunehmen, ist der Wirkungsgrad gesunken, sprich es war relativ aufwendig und die haben dann irgendwann gesagt, pass auf, es ist viel einfacher, wenn die Mitochondrien Teil der Zelle sind, weil wir weniger Energieverlust bei dem Transfer der Energie von den Mitochondrien in die Zelle haben. So, und dann hat die Zelle quasi das Ganze geschluckt und gesagt, so, bups. Ja. Und das ist also ein zutiefst natürliches Prinzip zu sagen, wir gucken mal, wer mit mir aufgrund meiner Skills, meiner Kompetenzen die besten Synergien eingehen kann. Und genau darum geht es eben auch. Das finde ich super, das den Kindern beizubringen und zu sagen, guck dich doch mal um, ja, wer könnte denn für dich ein Ansprechpartner sein, um diese Synergien zu erzeugen. Und sag mal, wenn du dann Russisch Hausaufgaben gemacht hast, hast du dich dann reingequält oder hast du dann sozusagen Leistung gegen Leistung getauscht? Also ich helfe dir dabei und du machst mir die Hausaufgaben.
Nee, ich hatte eine Banknachbarin, mit der ich wirklich gut befreundet war und das lief dann eigentlich meistens so, dass ich die Hausaufgaben dann von der abschreiben konnte, was ich nicht hingekriegt habe. Ich habe es probiert.
Ja.
Nicht besonders motiviert. Und bei Themen, wo ich wusste, okay, da müsste ich jetzt wirklich 45 Minuten investieren für Aufgabe 6 von 6.
Ja.
Die habe ich gar nicht gemacht. Da habe ich gesagt, das ist nicht mein Bier. Vielen Dank nochmal an Maxi an dieser Stelle. Die war damals immer sehr großzügig.
Maxi.
Maximiliane hieß die, ja.
Maximiliane?
Mhm.
Okay.
Und die hat mich das dann einfach abschreiben lassen. Das wusste die schon.
Ja.
So. War super. Wir haben uns aber auch Hausaufgaben aufgeteilt teilweise. Also, dass ich zum Beispiel gesagt habe, okay, ich mache halt die, wir waren dann Englischleistungskurs zusammen auch, dass ich gesagt habe, okay, komm, ich mache das Zeug in Englisch. Da ging es nicht darum, dass sie das nicht könnte.
Ja.
Ja, die war in der Regel trotzdem besser als ich. Aber die musste sich nicht drum kümmern.
Ja, super. Ja,
ich habe den Text gelesen, ich habe die Zusammenfassung geschrieben. Ja. Du durftest das später ja auch am Computer.
Ja.
Hab's zweimal ausgedruckt, hab ihr die Kurzzusammenfassung gegeben, worum ging's und dann hat das funktioniert. Also wir haben viel getauscht in der Hinsicht, ja.
Ja. Also ist auch genau richtig. Und es gibt ja leider in Deutschland immer noch diesen Trend, an diesen Noten festzuhalten. Viele andere Länder, Dänemark beispielsweise, gibt, glaube ich, erst ab der 8. oder 9. Klasse überhaupt Noten oder diese B-Notung, um so ein Punktesystem zu haben, damit die dann auch international ein anerkanntes Abitur haben. Aber viele andere Länder sind da schon ein großes Stück weiter und gucken schon viel genauer dahin, dass sie eine individuelle Rückmeldung geben, dass die eine Wahlfreiheit haben, dass die Stärken basiert das Ganze machen können. Und ich habe das erlebt, das in der Uni immer wieder auch, was jetzt zum Beispiel das Thema KI betrifft, dass ich meinen Studierenden immer wieder sage, es ist doch total super, dass ihr KI benutzt. Also macht das doch bitte. Ja, und sag eben auch ganz offen, dass ich auch natürlich auch bei der Bewertung von ihren Leistungen auch KI benutze, selbstverständlich. Ich meine, ich sage auch immer, Leute, ihr geht ja auch nicht runter und wascht eure Wäsche am Fluss. Ihr habt eine Waschmaschine. Wenn euch jetzt einer sagt, ja, nee, ich mag den traditionellen Weg, ich wasche unten am Fluss, da würdest du auch nicht sagen, boah, das ist aber wirklich ein Bewahrer von guter Handwerkskunst. Dann wirst du sagen, bist du bescheuert, nimm eine Waschmaschine. Na? So, und ähnlich sehe ich das eben dort auch, zu sagen, okay, wenn wir eine Technologie haben, die uns Routine und Standardthemen abnimmt, das ist doch überhaupt nicht schlimm, das ist gar nicht kritisch. Ich muss dann nur Leistung anders bewerten. Ne? Weil die Arbeit, also nur wegen etwas sich ausdenken, etwas aufschreiben, pro Zeiteinheit, es steckt halt andere Art von Arbeit drin. Und insofern möchte ich wirklich auch an der Stelle dafür plädieren und sagen, überlegt euch, ob es Zensuren geben muss, ob nicht ein verbales Feedback nicht viel, viel hilfreicher ist. Und wenn wir vielleicht nochmal ein ganz kleiner Schwenk dazu, wenn wir im Bereich von Eignungsdiagnostik uns bewegen, haben wir ganz oft so bei Auswahlverfahren die Frage so, ja, was sind die Kriterien, was brauchen wir, damit der einen guten Job macht und so weiter. Und inzwischen reduzieren wir bei Auswahlverfahren auf lediglich 3 Kriterien. Und jetzt Obacht, liebe Personaler, die ihr zuhört, es sind nicht die Kriterien Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Führungsqualität. Nein, sondern es ist das Thema Selbstreflexion. Ne? Also kann die Person wahrnehmen, wie sie im Verhältnis zu anderen agiert. Und dann natürlich auch immer die Frage, wer sind die anderen, mit denen sie sich vergleicht? Selbststeuerung. Also kann ich mit diesem Ergebnis meiner Reflexion umgehen? Ich kann ja sagen, ja, alle anderen sind können schneller lesen, schneller rechnen. Und das ist für mich okay. Oder sie sagt, naja, also schneller lesen, schneller rechnen. Jetzt fange ich an und lerne Kuchen backen, weil wenn ich Kuchen ausgebe, machen die meine Hausaufgaben. Also wie gehe ich mit diesem Ergebnis der Reflexion um? Ja. Und Compliance ist die Art und Weise der Entscheidung, die ich treffe. Innerhalb des sozialen Systems, worauf ich es beziehe, angemessen. Ja, also, machen wir es mal ganz praktisch, du mit deinem Russisch. Ja. Die sagt zu dir, so Konstantin, kommen Sie mal an die Tafel. Ja. Zu sagen, wissen Sie was, mal ganz ehrlich, können wir lassen.
Habe ich auch probiert.
Genau, so. Mhm. Und dann zu sagen, aber was ich Ihnen anbieten kann, zu sagen, Sie sagen mir jetzt, bis wann Sie welche Leistung von mir haben wollen. Und wir unterhalten uns mal drüber, was ich realerweise liefern kann. Und noch besser wäre es natürlich zu sagen, ihr seid ein Dreierteam. Und ihr werdet sozusagen als Team bewertet. Und wenn einer Russisch kann, der nächste Mathe, der dritte Musik, dann gilt, was ihr als Gruppe abliefert. Und wer das liefert und wer das leistet, ist relativ unerheblich. Ja? So. Und darauf kommt es an, dass wir es schaffen, unsere Bewertungssysteme so umzustellen, dass wir die Menschen dazu erziehen, dass sie in eine Selbstreflexion gehen. Also, wer ist meine Vergleichsgruppe? Warum vergleiche ich mich mit denen? Ist das überhaupt die richtige Vergleichsgruppe? Na? Zweitens, wie gehe ich mit diesem Ergebnis um? Also, was kann ich daraus ableiten? Und drittens ist die Ableitung, die ich treffe, legitim. Ich habe da noch ein abschließendes Beispiel zu, damit das nicht nur auf schulische und berufliche Leistungen gezählt wird. Stellt euch mal einfach vor, ich habe so in meinem privaten Umfeld, habe ich diesen Deal, bitte mein Portemonnaie in Ruhe lassen. Also weil, wenn ich irgendwo hinfahre und ich muss tanken, ist es total gut, wenn meine Kreditkarte drin ist. So, und jetzt stell dir einfach vor, wachst morgens auf, stellst fest, ich habe kein Hartgeld. Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Also Selbstreflexion hoch, tatsächlich hast du kein Hartgeld. Jetzt könntest du sagen, ich zerdepper das Sparschwein meines Kindes. Erstmal gut, dass dir eine Variante einfällt. Zweite Variante, ich könnte Flaschen wegbringen. Ist auch eine gute Variante, fällt dir eine zweite ein. Die dritte Variante ist, ich gehe zur Bank und hole Geld ab. So. Erstmal gut, Selbstreflexion. Das, was du glaubst, ich habe kein Bargeld im Haus, deckt sich mit der Realität, du hast kein Bargeld im Haus. Auch toll, dass dir drei Varianten einfallen. Aber nicht alle drei Varianten sind sozial kompatibel. Also Flaschen wegbringen und Geld abholen von der Bank ist wahrscheinlich eher kompatibel, als zu sagen, ich hatte keine Lust zur Bank zu gehen, ich habe das Sparschwein des Kindes zerdroschen. So. Und genau da wollen wir hin. Genau da müssen wir hin, dass wir die Menschen dazu bringen, dass sie in so einem Dreiklang agieren. Und dass wir dann natürlich viel dafür tun, uns verständlich zu machen. Und da sind wir dann bei so einem Thema wie Führungsgrundsätze, wie Unternehmensleitlinien, wie einer Wertediskussion. Dass wir nämlich klar machen, bei all den Möglichkeiten, die euch einfallen, ist Soll-Wert-Differenzen zu überbrücken. Welche der davon getroffenen Entscheidungen sind für uns in Ordnung und welche eben nicht. Und insofern ist Leistungsmessung und Leistungsrückmeldung evolutionär existenziell bedeutsam, absolut. Aber eben nicht mit Zahlen und nicht defizitorientiert.
Finde ich ein schönes Schlusswort.
Dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.